Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Herzlich willkommen zur ersten Süd-Nord-Funk-Sendung im Jahr 2025. Wir freuen uns auf 12 weitere spannende Magazine mit vielen außergewöhnlichen Beiträgen von und mit unerhörten Stimmen aus dem globalen Süden. In der heutigen Sendung schauen wir in 3 Beiträgen auf 3 verschiedene Regionen. Es geht um Community-Journalismus in Guatemala und kritische Berichterstattung über die Folgen des Nickelabbaus vor Ort in einem Interview von Antje Fied. Danach um extraterritoriale Gerichtsbarkeit, die konkret die indonesische Regierung wegen Landraub, gewaltsamer Unterdrückung, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in West-Papua anklagt. Meine Kollegin Martina Backes sprach mit 2 JuristInnen über Chancen und Symbolkraft solcher Verfahren. Und ebenfalls im Fokus natürlich die Entwicklungen in Syrien seit dem 8. Dezember, als Machthaber Bashar al-Assad gestürzt wurde und seitdem eine islamistische Übergangsregierung versucht, Ruhe und hoffentlich auch Demokratie in das Land zu bringen. Gerade der kurdische Teil der Bevölkerung schaut mit Bangen auf die Entwicklungen und hat auch Grund, pessimistisch zu sein. Eva Gutensohn hat unter anderem 2 kurdische Syrer aus Freiburg um ihre Gedanken und Einschätzungen gebeten. Entsprechend begleiten uns auch 2 syrische Musiker durch die Sendung. Einer wird im Beitrag vorkommen und der andere ist der Hip-Hopper Abu Hajar, der 2014 nach Berlin geflohen ist, nachdem er als bekennender Kommunist bereits in Syrien im Gefängnis saß. Nun möchte der angehende Doktor der Uni Kassel linke Kräfte bündeln und die Zukunft Syriens politisch mitgestalten. Und so klingt seine Musik. أول رسالة للأسد أو نحرق البلد لو ابتعد عن البلد ما حد حاله واحد أحد لو استمعنا للقمع لو ما اطمع سد السمع كنا بنينا وطل مكان تجمع هالوجع لما الناس عم بتطالب بالإصلاح من كتر الإفلاس من كتر ما الكرامة بتنداس صوت رصاص عم تتواجه المطالب قتل الناس بدون إحساس تلغي فكرة الوطنية من الأساس زدت الفتنة خوف الحي من الخي عن الحي بتطلع المي من الطي وخوف الفي من الفي ومن أحمى طي وحي عم يطلع الرصاص وحي على قواص وناس تستفرغي حكي على الشاشة على الفتنة عجبتني أول الأحداث سمع الناس حكي عن الوطنية خلي تعريفات غبية وهي أنا القائد وأنتو أكثرية وأقلية اللي مين عليه المسؤولية يسقط الوطن إذا بدي أعيش بذل والكل يفل أو يتعود على قتل يسقط الوطن إذا بدي أعيش بخوف أو أني نتمول الطوب يسقط الوطن إذا بدي أعيش بذل والكل يفل أو يتعود على قتل يسقط الوطن إذا بدي أعيش بخوف وشلوف كلاشينكوف أو Syrien wird es im letzten Teil der Sendung gehen. Beginnen wollen wir aber mit Guatemala. Carlos Ernesto Choc ist Journalist, ist Mayaquechi und stammt aus der Stadt El Estor am Ausgang des Isabalsees im Osten Guatemalas. Er war am Projekt Green Blood Mining Secrets beteiligt. Eine Studie über die Umweltschäden durch die Nickelminen in Guatemala. Seine Berichte wurden in verschiedenen europäischen Medien veröffentlicht. Er ist Teil des internationalen Journalistennetzwerks Forbidden Stories mit Sitz in Paris. Antje Fied und Martin Schäfer vom Nachrichtenportal Lateinamerika trafen sich mit ihm Anfang Dezember zu einem Gespräch in Berlin, um sich über das Thema Community Journalism und freie Medien auszutauschen.
Bueno, mi nombre es Carlos Ernesto Choc, soy mayaquechi, soy periodista.
Meine Oma sagte mir immer, dass meine Maya-Sprache meine Identität ist. Seit ich anfing, im Radio zu arbeiten, hat es mir gefallen, in meiner Sprache zu sprechen. Das war damals nicht gestattet. Ich brach diese Regel und gewann damit eine große Hörerinnenschaft. Das wiederum gefiel den kommerziellen Rundfunkunternehmen. So wurde ich dort angestellt und lernte viel. Dann störte ich mich immer mehr an den Ungerechtigkeiten, die in meinem Land geschehen. Und als Journalist, der in kommerziellen Medien oder auch als Radiomoderator arbeitet, gab es redaktionelle Vorgaben, die es einem nicht erlauben, alle Seiten zu zeigen. Ich entschied mich, mich unabhängig zu machen und bei diesen Unternehmen zu kündigen.
Renuncio a estas empresas.
So begann Carlos Ernesto Choc als Community-Journalist mit einem Fokus auf Umweltthemen und Menschenrechte.
El periodismo comunitario para nosotros los periodistas.
Der Community-Journalismus ist für uns JournalistInnen nicht nur Kommunikationsmedium, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Gemeinschaften. Es gibt immer eine Realität, die ohne die freien Medien nicht an die Öffentlichkeit gelangt.
La radio comunitaria es nuestra voz. La radio comunitaria es un derecho humano.
La radio comunitaria pertenece al pueblo y es
para... In Bolivien habe ich mit Leuten gesprochen, die den Begriff Community-Feminismus verwenden. Es ist wie eine neue Bewegung, ein gemeinschaftlicher Ansatz. Community-Feminismus, Community-Journalismus. Es entstand ein neues Bewusstsein in den letzten Jahren.
Ich glaube, Community-Journalismus gab es schon immer. Ich denke, das ist wichtig. Jede Community sollte ihren eigenen Journalismus entwickeln, denn daraus entsteht das Narrativ, was diese Community ausmacht.
Aquí viene la narrativa que
Welche Begriffe und Ausdrucksweisen genutzt werden, prägt stark gesellschaftliche Perspektiven und schlussendlich auch die kollektive Geschichtsschreibung.
No llamarle, recursos naturales.
Zum Beispiel ist es wichtig, Wasser, Erde, Wälder nicht als natürliche Ressourcen zu bezeichnen, sondern als Naturgüter oder Lebensressourcen. Genauso wie der feministische Journalismus auch seine eigenen Termini verwendet. Nicht von Tötung oder von einem Beziehungsdelikt, sondern von einem Feminizid, einem Frauenmord zu sprechen. Denn wir müssen die Dinge so benennen, wie sie sind.
Es ist ein Femicidio, no? No es un asesinato. Hay que llamar las cosas como son.
Wenn wir also über einen Community-Journalismus sprechen, der die Vielfalt berücksichtigt, müssen wir auch die Narrative dieser Community verwenden und vorsichtig mit unseren Ausdrucksformen sein. Das hilft uns allen und ist für uns alle eine Herausforderung. Denn in den kommerziellen Medien heißt es beispielsweise, es gibt eine Blockade durch eine Gruppe von Terroristen. Während der Community-Journalismus und seine Darstellung von den Gemeinschaften selbst kommt, dann heißt es, dass 20 Menschen aus dieser oder jener Gemeinschaft friedlich demonstrieren, weil sie mit einem bestimmten Thema unzufrieden sind. Das ändert die Geschichte.
Cambia la historia.
Wie wichtig ist es, alle Seiten zu beleuchten?
Viele Menschen behaupten von sich, neutral zu sein. Mir wurde oft gesagt, Carlos, da können wir nicht hingehen, wir können diese Grenzen nicht überschreiten. Mir hat der Journalismus geholfen, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Ich denke, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass man durch Neutralität auch zum Komplizen wird. Man macht sich mitverantwortlich für Umweltzerstörung, sogar für einen Völkermord. Wenn man die Dinge nicht benennen will oder verschweigt, dann wird man zum Mittäter von Menschenrechtsverletzungen.
Unser Journalismus ist nicht neutral, aber sollten wir nicht möglichst alle zu unseren Themen befragen und auch die Gegenstimmen mit einfangen?
Nuestros actores.
Unsere Akteurinnen und Akteure sollten auch aus unseren Gemeinden, Communities kommen. Als Umwelt- und Menschenrechtsjournalist kommen meine AkteurInnen aus Gemeinschaftsorganen, sozialen Bewegungen. Sie werden auch die Stimmen der Frauen der Gemeinschaft oder Community sein. Ich gehe nicht zum Präsidenten oder zu den Politikern. Die haben ihre eigenen Senderäume, für die sie bezahlen. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch der Community-Journalismus seine Akteurinnen und Akteure selbst bestimmt.
También como tener muy claro que el periodismo comunitario identifica sus actores.
Auch wir als freie Medien in Deutschland betreiben Community-Journalismus. Martin Schäfer von den Berliner Lateinamerika-Nachrichten fasst das wie folgt zusammen.
In nuestra redacción también hemos tenido el debate y si somos
activos. Die sozialen Kämpfe in Berlin sind anders, aber die Debatte hat Ähnlichkeiten. Wir sagen immer, dass wir uns im Prinzip als Aktivisten fühlen. Wir sind keine Community-Aktivisten, aber wir sind Journalisten mit einem aktivistischen Geist. Unser Aktivismus liegt in der Herangehensweise an die Themen und wir folgen den Standards des Journalismus. Aber in der Auswahl der Personen, die wir interviewen und den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist unser Ansatz eindeutig aktivistisch.
Community-Journalismus ist vielerorts mit Repression und Gewalt konfrontiert. Entweder durch den Staat oder durch Konzerne und deren Handlanger. So erging es auch Carlos Csok. 2017 erhielt er eine Anklage. Kurz zuvor war er Zeuge geworden, wie ein Fischer erschossen wurde. Dieser hatte gegen die Verschmutzung des Isarballsees protestiert, die durch die Nickelmine des Schweizer Unternehmens Solvay Group verursacht wurde. Als Journalist und Augenzeuge dieses Gewaltverbrechens wurde Carlos Csok unangenehm.
My catchy journalist called Carlos Csok. He photographed the killing of the fisherman.
7 Jahre lang wurde er mit Anklagen, Haftbefehlen und Morddrohungen überzogen. Sein Kollege, der ebenfalls betroffen war, gab den Journalismus schließlich auf. Doch Carlos Csok machte weiter. Anfang 2024 wurden die Anklagen und polizeilichen Auflagen gegen ihn schließlich fallen gelassen. Er berichtet.
Desde ese momento, pues, cambia, mi vida porque...
Das war der Moment, der mein Leben wieder veränderte. Ich konnte neu beginnen. Vorher musste ich mich alle 3 Tage bei der Polizei melden. Dann kann man nicht richtig arbeiten, denn alles, was du publizierst, kann gegen dich verwendet werden. Es ist schlimm zu wissen, dass überall auf der Welt JournalistInnen kriminalisiert werden. Ich denke aber auch, dass wir angesichts der Situation von Einschränkungen, Restriktionen und Zensur einen großen Erfahrungsschatz gesammelt haben, wie wir uns immer wieder neu erfinden und unsere Arbeit weiterführen können.
Creo que también hay una gran experiencia de cómo reinventar y seguir haciendo el trabajo.
Internationale Netzwerke von JournalistInnen, Menschenrechtsbeobachtung und das Öffentlichmachen einzelner Fälle von Repression bedeutet nicht nur Schutz für die Betroffenen, sondern ermutigt auch andere zum Weitermachen. Über dieses Netzwerk lernte Carlos Csok das JournalistInnen-Kollektiv Forbidden Stories kennen, die schließlich trotz der Repression seine Recherchen mit ihm zu Ende brachten und veröffentlichten.
In Guatemala decretan estado de sitio en el municipio de El Estor.
Camiones militares llenos de soldados.
Entonces, eso ha sido como...
Viele haben mich für verrückt erklärt, dass ich weitermache. Was mache ich denn hier? Ich habe doch bereits einen Haftbefehl. Ich sollte das Unternehmen in Ruhe lassen. Aber ich habe gesagt, nein, ich werde weitermachen.
Willst du dejar en paz la empresa?
Um demokratische Teilhabe zu ermöglichen und zu verteidigen, braucht es unabhängige Medien, die investigativ recherchieren, sowie unabhängige Gerichte, die im Fall von Rechtszweifeln und Klagen auf der Basis von Fakten und Gesetzen Recht sprechen. In Westpapua, einer Provinz Indonesiens, sehen viele Menschenrechtsaktivisti weder das eine noch das andere gewährleistet. In einem solchen Fall können extraterritoriale Gerichte angerufen werden, so organisiert das in Rom ansässige Ständige Völkertribunal PPT regelmäßig internationale Schiedsgerichte. Im letzten Jahr, 2024, saß Indonesien auf der Anklagebank. Wegen Landraub, gewaltsamer Unterdrückung, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in West-Papua. Der von dort kommende Anwalt Leonardo Lie ist einer der zentralen Zeugen im Verfahren. Magdalena Kafia hat Menschenrechtsverbrechen in West-Papua dokumentiert. Gemeinsam haben die beiden im Oktober 2024 vor dem UN-Menschenrechtsrat von den Vergehen der indonesischen Regierung berichtet. Doch was bringt eine Gerichtsbarkeit außerhalb der von Indonesien anerkannten Rechtsinstitutionen? Für den Südnordfunk sprach Martina Backes mit den in West-Papua lebenden JuristInnen.
In Syrien sind islamistische Rebellen weiter auf dem Vormarsch. In der Nacht nahmen sie offenbar große Teile der Stadt Aleppo ein. Truppen von Machthaber Assad aus der Stadt Hama zurückgezogen.
Diese Kämpfer einer islamistischen Miliz sind unterwegs nach Homs. Von dort sind es nur noch 160 Kilometer bis zur Hauptstadt Damaskus.
Nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg steht Syrien vor einem neuen Kapitel seiner Geschichte. Der langjährige Machthaber Assad ist gestürzt und geflohen. Eine islamistisch geführte Allianz von Aufständischen hat jetzt die Kontrolle im Land.
Große Freude überall in Syrien und in der Diaspora weltweit am Abend des 8. Dezember 2024. Auch bei dem kurdischen Journalisten Birger Kuti und dem Restaurantbetreiber Ivan Assad aus Freiburg, ebenfalls syrischer Kurde, herrscht erstmal Erleichterung. Aber nicht nur.
Die ersten Gefühle, Freude und Angst. Freude, dass es endlich von Diktatoren losgeworden ist, und Angst, was danach kommt. Was wird passiert? Terror, Demokratie, Freiheit. Es war alles schnell, es ist nicht geplant. Und wir sind selber auch durcheinander geworden. Was ist jetzt der nächste Schritt?
Wie war es für dich, Birger?
Ja, für mich auch. Ich glaube, es war für mich nicht Überraschung, weil wir sind seit 2011 immer mit dem syrischen Politischen engagiert. Ja. Mhm. Und jeden Tag immer wieder folgende die Situationen in Syrien, wohin gehen oder was ist passiert in Syrien. Und natürlich, es gibt viele Gruppen in Syrien, die arbeiten immer gegen die Assad-Regime. Aber im 8. Dezember, vielleicht kann man so denken, warum so schnell geht diese neue Operationen ohne Widerstand vom armen Regime. Oder warum ein diktatorisches Regime wegmachen und dann kommt eine radikalische islamische Gruppe. Ich weiß, die alle Syrien immer träumen in eine demokratische System oder neue Systeme für alle Syrischen. Warum nur eine Gruppe? Und diese Gruppe steht in einer Terrororganisation. Das war für uns ein bisschen Überraschung.
Das war ein Traum, wirklich ein großer Traum. Dass wir Diktator Bashar Assad oder sein Vater oder was wir erlebt haben seit 50 Jahren, dass wir auf einmal wegfallen. Das ist, wie ist es passiert? Ist es wirklich weg? Ist es wirklich außer Land? Und was jetzt Bedeer gesagt hat eigentlich, dass es die Truppen, die sind so schnell angegriffen haben, so schnell die Städte übernommen haben, das hat uns Angst gemacht. Wie kann das so passieren? Die Armee, wo sind die Armee? Wo sind die Regierung? Wer hat das, die Gruppe unterstützt? Eigentlich seit 11 Jahren, auf einmal alles war still. Und in 2 Wochen, das war komplett weg.
Das sind die Worte des neuen Machthabers Ahmed al-Shara, Sohn einer syrischen Familie von den Golanhöhen. Shara hatte sich schon als junger Erwachsener Al-Qaida angeschlossen und später einen Ableger von Al-Qaida, die Al-Nusra-Front, aufgebaut. Ihm ging es von Anfang an um den Sturz Assads und nicht um internationale Anschläge wie dem IS. Bereits 2013 hat er sich daher vom IS distanziert und auch von Al-Qaida, um ein eigenes Bündnis aufzubauen. Das HTS-Bündnis, übersetzt etwa Komitee zur Befreiung der Levante, ein Zusammenschluss verschiedener islamistischer Gruppen, die die Machthaber in Syrien bekämpfen wollten. Das HTS wird international immer noch als Terrororganisation gelistet, obgleich Sharaa sich nun mehr denn je als gemäßigt gebiert.
Neblig, die Sache ist es noch neblig. Ja, sie können aber nicht entscheiden, ob das ist richtig oder nicht richtig. Wir kennen den Hintergrund von der Truppe, wie das Truppe hat sich geändert von ISIS nach Jabhat al-Nusra, von Jabhat al-Nusra zum Hayat Tahrir-Sham. Da hat die Truppe sich viele geändert. Der Einführer hat ein Interview im CNN, hat er auch zugegeben, das hat er falsch gemacht früher. Und das ist eine gute Sache eigentlich, dass sie einer sich zugibt. Das ist aber für uns, ob das ist Wahrheit oder ist es nur Medien gesagt.
Du ja, hast eine ganz klare Haltung, dass es jetzt die Falschen sind, die mindestens übergangsmäßig die Macht übernommen haben, also Mohammed al-Bashir in erster Linie, der jetzt ja auch die syrischen Geflüchteten zurückruft ins Land, kommt zurück, baut das Land auf. Traust du dem? Würdet ihr das tun jetzt nach Syrien?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist zu früh ein bisschen, wenn man entscheidet, dann zurück nach Syrien gehen oder nicht. Weil bis jetzt können wir nicht. Was ist der Plan? Was können machen Mohammed al-Bashir oder die anderen? Bis jetzt, man wissen nicht. Weil die erste Anrufe, er geht in die Moschee immer sprechen. Warum? Ich glaube, das ist ein Signal. Jetzt in Syrien gibt es eine neue Situation mit islamischen radikalen Partei oder eine andere. Und besonders nicht vor allem ist muslimische, auch vor nur die sunnische. Die Sünden, nicht die alle. Weil es gibt viele Gruppen, die andere auch alle sind Muslime, aber das hier steht mehrere Fragen. Was bedeutet das? Ich habe schon gesagt, die alle Syrien erwartet eine neue Atmosphäre oder neue Situationen, ein demokratisches Land zusammenbauen, weil die Baas-Partei hat 61 Jahre in Syrien regiert. Nach der langen Zeit, dann kommt eine islamische Partei. Das macht Angst vor alle Menschen. Die Syrier, nicht alle sind Islamen. Es gibt viele verschiedene Gruppen. Islamen und auch Esiden und Christischen und dann gibt es viele. Und jetzt wie Afghanistan. Einfach so. Es gibt eine islamische Gruppe und sagt, ich bin jetzt hier und alle muss uns hören und was wollen wir machen hier in Syrien.
Aber al-Bashir, zumindest das, was er sagt, ist ja schon erstmal so versöhnlich und er will Ruhe reinbringen. Also ihr glaubt dem nicht?
Nein.
Auch als Kurden?
Genau. Das wollte ich sagen. Eigentlich Syrien, es ist farbig. Ja? Mehrere Völker, mehrere Religionen. Und das war, wir haben immer zusammengelebt. Diese extreme islamische Truppe, werden die anderen Völker akzeptieren oder andere Religionen akzeptieren. Mit der neuen Situation, wir können nicht nochmal zurückkehren vor 12 Jahren, weil es ist eine neue Generation gekommen, es ist neu, es ist viele Sachen gemacht im kurdischen Gebiet. Wie wird das zwischen uns und Mohammed al-Bashir zum Beispiel? Was wird von uns verlangt? Vor 2 Tagen hat Ahmed Sharaa, Einführer von Tahrir-Sham, hat er gesagt, da muss man alle Waffen abgeben. Und Waffen abgeben, das ist eine schwierige Sache für die Kurden, weil wir sind nicht sicher.
Das ist die Musik des kurdischen Fagottisten Ahmad Kafur. Für ihn war es wie ein Traum, in seiner Berliner Wohnung den Sturz des Assad-Regimes zu beobachten. 48 Stunden habe er nicht geschlafen, sagt er. Er habe sich ein Glas Wein eingeschenkt und erstmal geweint. Über den Sturz eines Regimes, gegen das er protestiert hatte, wegen dem er im Gefängnis gesessen und an dessen Ende er nicht mehr geglaubt hatte. Für ihn als Kurde aus Rojava war die Situation besonders schwer, er wurde besonders unterdrückt. Ahmad Kafur erzählt, dass arabische Medien die Aussage verbreitet hätten, dass KurdInnen Assad unterstützt hätten. Dabei haben kurdische Truppen an der Seite der USA gegen den IS gekämpft und sich einzig unter Assads Duldung das autonome Rojava im Norden des Landes aufgebaut. Die Falschaussagen wurden von der Türkei befeuert, ist er überzeugt. Hoffnung macht die ethnische Vielfalt in Syrien. Viele Restriktionen wie ein Schleiergebot für Frauen scheinen derzeit unrealistisch. Doch wie entwickelt sich das Land langfristig? Auch wenn Chara gemäßigte Töne von sich gibt, in den eigenen Reihen der HTS gibt es durchaus Hardliner, die ein hartes Kalifat fordern, vergleichbar mit der Taliban in Afghanistan. Dezember 2024, knapp 3 Wochen seit dem Sturz von Bashar al-Assad. Der Frieden wirkt weiterhin zerbrechlich und es bleibt unklar, was die islamistischen ehemaligen Rebellen wollen. Der Schutz von Minderheiten scheint zumindest nicht weit oben auf ihrer Agenda zu stehen. Das zeigt sich zum Beispiel im Norden und Nordosten des Landes, wo große Gebiete von den Kurden kontrolliert werden, und das wollen von der Türkei unterstützte Milizen ändern. Videoaufnahmen machen deutlich, dass einige der Milizionäre das Symbol des IS auf ihren Hemden tragen. Einer von ihnen sagt auf Nachfrage: "Wir werden weiterkämpfen, bis wir unser Land und unsere Leute dort von der Besatzung durch die Kurden befreien." Der Kämpfer gehört zu der Miliz Syrische Nationale Armee, kurz SNA. Sie geht gegen die kurdisch dominierte Selbstverwaltung vor. Der türkische Präsident Erdogan unterstützt die SNA seit Jahren militärisch und fügt den Kurden so hohe Verluste zu. Politisch verklärt Erdogan seine Aktivitäten als Kampf gegen den Terror, sofern die von Kurden geführte SDF, die Syrian Democratic Forces, als Schwesterpartei der PKK gilt.
Das schlimmste Szenario jetzt, die alle Kurden haben Angst, weil die Türkei darf nicht die Kurdische hier in Gebieten einfach in Frieden leben. Momentan es gibt einen Krieg zwischen die Kurdische und die Gruppen gehört die Türkei. Und die anderen Länder, alle sind ohne Reaktionen. Das können wir wissen nicht, warum die anderen Länder wollen nicht in Syrien einen Frieden. Lange Zeit, es war die Kurden ohne Recht leben. Und jetzt, wir sagen, muss in Neusyrien die kurdische ihre Rechte erhalten oder bekommen. Und die anderen sagen, nein, gibt es viele Gruppen, die arabische Gruppen oder die auch die Türkei gehört, die sagen, nein, Kurden haben kein Recht.
Einfach ohne politische Teilhabe, ohne Macht.
Wie alle andere. Das ist schwierig. Eine große Nation oder große Ethnik in Syrien. Nach 13 Jahren im Krieg in Syrien, bis jetzt niemand über die kurdische Fragen hat etwas gemacht. Und das ist für unsere Kurden oder die Kurden ein bisschen oder nicht ein bisschen, das ist zu viel.
Die Syrien-Expertin Christine Hellberg wünscht sich mehr Einflussnahme westlicher PolitikerInnen auf die Türkei für eine friedliche Lösung und für ein föderales System in Syrien, das sowohl die Konflikte mit KurdInnen eindämmen, als auch vielen in die Türkei geflüchteten Menschen wieder eine Perspektive in Syrien bieten könnte. HTS und die Kurden sind bereits in Verhandlungen. Erdogan sollte seine Truppen nun ebenfalls zurückziehen und auf Handel statt auf antikurdische Propaganda setzen. Januar 2025. Eine demokratische Wahl in Syrien wird von Chara frühestens in 4 Jahren angekündigt. Es gab bereits erste Treffen mit westlichen MinisterInnen samt derer Forderung, alle ethnischen, religiösen und gesellschaftlichen Gruppen mit einzubeziehen. Dass dabei weiblichen VertreterInnen von der syrischen Führung der Handschlag verweigert wurde, ist eher das geringste Problem. Für die Mehrheit der KurdInnen wäre mittelfristig ein föderales System erstrebenswert. So sehen es auch Kuti und Assad.
Wir brauchen ein neues System, vielleicht gleich in Deutschland. Ein föderales System, das ist eine gute Lösung für Syrien.
So wie bei uns die Bundesländer?
Die Bundesländer, genau. Weil wir sind nicht bereit, die alte Erfahrung nochmal in Syrien leben. Und wir versuchen, ja, okay, es gibt keine Probleme, können wir zusammenleben. Nein, ich glaube nicht. Mhm. Weil gibt es besonders die kurdische Fragen. Vielleicht die anderen können, weil alle sind arabische, mit vielen verschiedenen Gruppen. Aber die kurdischen Probleme oder kurdische Fragen und auch dösische und alawitische, er muss eine Grundlösung finden.
Wäre da nicht die Gefahr, dass es unter diesen Regionen nochmal Konflikte gibt? Zwischen den Gruppen?
Auf jeden Fall. Das ist neu für das syrische Volk. Ja. Ich sage so, ist es für die Föderation oder Bundesländer ist es wirklich neu. Für mich ist es, ich sage so, ich bin mehr als mein halbes Leben hier in Europa. Ist es alles, ich bin daran gewohnt, das ist ein gutes System. Aber für syrische Leute ist es kompliziert. Aber das kriegen wir hin. Wenn wir möchten, dann kriegen wir hin. Aber da muss man eigentlich wirklich auf einen Tisch zusammensetzen. Und dann wird das alles nochmal gut erklärt, wie das weitergemacht wird. Das kurdische Gebiet ist immer ein Fragezeichen. Weil wir und unsere Gebiete, es ist reiche Gebiete. Wir haben Gas, wir haben Petrol, wir haben Wiesen. Wenn wir sagen, okay, so ein System möchten wir, die denken immer, was wir in unserem Gebiet haben. Die denken, dass wir die Petrol oder die Gas wird von uns selber nur benutzt. Da muss man eigentlich viel zusammensetzen und dann erkläre, was bedeutet das, wie das wird gemacht oder wie ist es mit der Ökonomie, wie wird das Gas und Petrol. Ich wünsche, dass es Syrien wie Deutschland wird. Wir leben hier im Frieden. Ich sage, nicht Deutschland ist es 100%. Ja? Es gibt auch Fehler, es gibt auch manche Sachen, aber es gibt viele gute Sachen. Ja? Und die gute Sachen können wir eben auch in Syrien machen. Natürlich brauchen wir Zeit. Wir haben eine lange Zeit eigentlich. Wir brauchen Generationen. Natürlich als Kurde wünsche ich mir nicht nur für drei Bundesland, nein, ich wünsche mir ein Kurdistan. Ja? Das ist auch, liegt in meinem Herz. Ich kann nicht verstecken, ich sage alle. Aber es ist ein Traum. Vielleicht passiert in 100 Jahren oder ich, keine Ahnung wann, aber das bleibt immer in meinem Herz, Kurdistan, eigenes Land. Aber jetzt, da muss man ein bisschen logisch sein, wir leben mit dem Sura zusammen, wir leben mit Araber, wir leben mit Aleviten, wir leben mit dem anderen Cherkessen, mit Turkmenistan, viele verschiedene Leute. Da muss man unser Land auf dieser Basis bauen, erstmal. Und danach kommt der nächste Schritt. Wenn das bessere Schritt kommt, dann machen wir. Dass ich einmal zurückzukehre, ohne einer mir zu fragen, bist du Kurde, bist du gefährlich? Das wünsche ich mir eigentlich.
Ja, das wünsche ich euch auch. Und vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Ivan und Birja.
للجنة عشق أو ضو 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 دياب الموجوع عم تنهش عو 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 بالمين عم بغنيلن بيفرحوا بالجو أكلوا خرابي راسي لا ما بتنفع كلمة تو شو بتحكي عن السياسة وشو بتحكي عن البلد شو بتحكي عن اللجوء وشو بتحكي عن الأسى خر عليهم كلن سوا والبلد هي المرض مانا الدواء مانا الدواء وانا تعبان 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 من كل الفن والفنانين الدم والمدمنين الهم والبلدين الصحفيين الفنتانين الشيوعيين النسيانين وكل العالمين هل هيدا صك البراءة يمكن الغفران لإحساسي بالأمان طلب عفو من الإله الشعب أما منك بتنساه بخرع الحسب وجاه روحوا له عبت لا تجدد صورته ما سدعى وتدهي لعبته مرضعى مضضعى مقبله.
Am 8. Dezember 2024 eroberten Rebellen fast kampflos Syriens Hauptstadt Damaskus, stürzten die Regierung Assad und beendeten die mehr als 50 Jahre andauernde Herrschaft der Familie Assad, die sich nach Moskau absetzte. Eine Diktatur mit all ihren Menschenrechtsverletzungen wie willkürliche Hinrichtungen, Staatsfolter in Foltergefängnissen, Unterdrückung von Minderheiten schienen von einem auf den anderen Tag ein Ende zu haben und die Freude auf den Straßen war verständlicherweise groß. Doch wie wird sich das Land in Zukunft entwickeln? Wird es zu einer stabilen Demokratie? Der islamistische Interimsmachthaber Ahmed al-Sharaa gibt sich betont gemäßigt und versöhnlich. Doch gerade viele KurdInnen trauen dem Frieden nicht und schauen, trotz ihrer Freude über den Sturz Assads, eher besorgt in die Zukunft.
In Syrien sind islamistische Rebellen weiter auf dem Vormarsch. In der Nacht nahmen sie offenbar große Teile der Stadt Aleppo ein. Die Truppen von Machthaber Assad aus der Stadt Hama zurückgezogen.
Diese Kämpfer einer islamistischen Miliz sind unterwegs nach Homs. Von dort sind es nur noch 160 Kilometer bis zur Hauptstadt Damaskus.
Nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg steht Syrien vor einem neuen Kapitel seiner Geschichte. Der langjährige Machthaber Assad ist gestürzt und geflohen. Eine islamistisch geführte Allianz von Aufständischen hat jetzt die Kontrolle im Land.
Große Freude überall in Syrien und in der Diaspora weltweit am Abend des 8. Dezember 2024. Auch bei dem kurdischen Journalisten Birja Kuti und dem Restaurantbetreiber Ivan Assad aus Freiburg, ebenfalls syrischer Kurde, herrscht erstmal Erleichterung. Aber nicht nur.
Die ersten Gefühle, Freude und Angst. Freude, dass es endlich von Diktatoren losgeworden ist, und Angst, was danach kommt. Was wird passiert? Terror, Demokratie, Freiheit. Es war alles schnell, es ist nicht geplant. Und wir sind selber auch durcheinander geworden. Was ist jetzt der nächste Schritt?
Wie war es für dich, Birja?
Ja, für mich auch. Ich glaube, es war für mich nicht Überraschung, weil wir sind seit 2011 immer mit dem syrischen Politischen engagiert. Ja. Mhm. Und jeden Tag immer wieder folgende die Situationen in Syrien, wohin gehen oder was ist passiert in Syrien. Und natürlich, es gibt viele Gruppen in Syrien, die arbeiten immer gegen die Assad-Regime. Aber im 8. Dezember, vielleicht kann man so denken, warum so schneller geht diese neue Operationen ohne Widerstand vom Armen vom Regime. Oder warum ein diktatorisches Regime wegmachen und dann kommt eine radikalische islamische Gruppen. Ich weiß, die alle Syrien immer träumen in eine demokratische System oder neue Systeme für alle Syrischen. Warum nur eine Gruppe? Und diese Gruppe steht in einer Terrororganisation. Das war für uns ein bisschen Überraschung.
Das war ein Traum, wirklich ein großer Traum, dass wir das Diktator Bashar Assad oder sein Vater oder was wir erlebt haben seit 50 Jahren, dass wir auf einmal wegfallen. Das ist, wie ist es passiert? Ist es wirklich weg? Ist es wirklich außer Laden? Und was er jetzt gesagt hat eigentlich, dass es die Truppe, die sind so schnell angegriffen haben, so schnell die Städte übernommen haben, das hat uns Angst gemacht. Wie kann das so passieren? Die Armee, wo sind die Armee? Wo sind die Regierung? Wer hat das, die Gruppe unterstützt? Eigentlich seit 11 Jahren, auf einmal alles war still. Und in 2 Wochen, das war komplett weg.
Das sind die Worte des neuen Machthabers Ahmed al-Sharaa, Sohn einer syrischen Familie von den Golanhöhen. Sharaa hatte sich schon als junger Erwachsener Al-Qaida angeschlossen und später einen Ableger von Al-Qaida, die Al-Nusra-Front, aufgebaut. Ihm ging es von Anfang an um den Sturz Assads und nicht um internationale Anschläge wie dem IS. Bereits 2013 hat er sich daher vom IS distanziert und auch von Al-Qaida, um ein eigenes Bündnis aufzubauen. Das HTS-Bündnis, übersetzt etwa Komitee zur Befreiung der Levante, ein Zusammenschluss verschiedener islamistischer Gruppen, die Machthaber in Syrien bekämpfen wollten. Das HTS wird international immer noch als Terrororganisation gelistet, obgleich Sharaa sich nun mehr denn je als gemäßigt gebiert.
Neblig, die Sache ist es noch neblig. Ja, sie können aber nicht entscheiden, ob das ist richtig oder nicht richtig. Wir kennen den Hintergrund von der Truppe, wie das Truppe hat sich geändert von ISIS nach Jabhat al-Nusra, von Jabhat al-Nusra zum Hayat Tahrir-Sham. Da hat die Truppe sich viele geändert. Der Einführer hat ein Interview im CNN, hat er auch zugegeben, das hat er falsch gemacht früher. Und das ist eine gute Sache eigentlich, dass sie einer sich zugibt. Das ist aber für uns, ob das ist Wahrheit oder ist es nur Medien gesagt.
Du ja, hast eine ganz klare Haltung, dass es jetzt die Falschen sind, die mindestens übergangsmäßig die Macht übernommen haben, also Mohammed al-Bashir in erster Linie, der jetzt ja auch die syrischen Geflüchteten zurückruft ins Land, kommt zurück, baut das Land auf. Traust du dem? Würdet ihr das tun jetzt nach Syrien?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist zu früh ein bisschen, wenn man entscheiden, dann zurück nach Syrien gehen oder nicht. Weil bis jetzt können wir nicht. Was ist der Plan? Was können machen Mohammed al-Bashir oder die anderen? Bis jetzt, man wissen nicht. Weil die erste Anrufe, er geht in den Moschee immer sprechen. Warum? Ich glaube, das ist ein Signal. Jetzt in Syrien gibt es eine neue Situation mit islamischen radikalen Partei oder eine andere. Und besonders nicht vor allem ist muslimische, auch für nur die sunnische. Die Sünden, nicht die alle. Weil es gibt viele Gruppen, die andere auch alle sind Muslime. Aber das hier steht mehrere Fragen. Was bedeutet das? Ich habe schon gesagt, die alle Syrien erwartet eine neue Atmosphäre oder neue Situationen, ein demokratisches Land zusammenbauen, weil die Baas-Partei hat 61 Jahre in Syrien regiert. Nach der langen Zeit, dann kommt eine islamische Partei. Das macht Angst vor allen Menschen. Die Syrier, nicht alle sind Islamen. Es gibt viele verschiedene Gruppen. Islamen und auch Esiden und Christischen und dann gibt es viele. Und jetzt wie Afghanistan. Einfach so, es gibt eine islamische Gruppe und sagt, ich bin jetzt hier und alle muss uns hören und was wollen wir machen hier in Syrien.
Aber al-Bashir, zumindest das, was er sagt, ist ja schon erstmal so versöhnlich und er will Ruhe reinbringen. Also ihr glaubt dem nicht?
Nein.
Auch als Kurden?
Genau. Das wollte ich sagen. Eigentlich Syrien, das ist farbig. Ja. Mehrere Völker, mehrere Religionen. Und das war, wir haben immer zusammengelebt. Diese extreme islamische Truppe, werden die anderen Völker akzeptieren oder andere Religionen akzeptieren. Mit der neuen Situation, wir können nicht nochmal zurückkehren vor 12 Jahren, weil es ist eine neue Generation gekommen, es ist neu, es ist viele Sachen gemacht im kurdischen Gebiet. Wie wird es zwischen uns und Mohammed al-Bashir zum Beispiel? Was wird von uns verlangt? Vor 2 Tagen hat Ahmed Sharaa, Einführer von Tahrir-Sham, hat er gesagt, da muss man alle Waffen abgeben. Und Waffen abgeben, das ist eine schwierige Sache für die Kurden, weil wir sind nicht sicher.
Das ist die Musik des kurdischen Fagottisten Ahmad Kafur. Für ihn war es wie ein Traum, in seiner Berliner Wohnung den Sturz des Assad-Regimes zu beobachten. 48 Stunden habe er nicht geschlafen, sagt er. Er habe sich ein Glas Wein eingeschenkt und erstmal geweint. Über den Sturz eines Regimes, gegen das er protestiert hatte, wegen dem er im Gefängnis gesessen und an dessen Ende er nicht mehr geglaubt hatte. Für ihn als Kurde aus Rojava war die Situation besonders schwer, er wurde besonders unterdrückt. Ahmad Kafur erzählt, dass arabische Medien die Aussage verbreitet hätten, dass KurdInnen Assad unterstützt hätten. Dabei haben kurdische Truppen an der Seite der USA gegen den IS gekämpft und sich einzig unter Assads Duldung das autonome Rojava im Norden des Landes aufgebaut. Die Falschaussagen wurden von der Türkei befeuert, ist er überzeugt. Hoffnung macht die ethnische Vielfalt in Syrien. Viele Restriktionen wie ein Schleiergebot für Frauen scheinen derzeit unrealistisch. Doch wie entwickelt sich das Land langfristig? Auch wenn Chara gemäßigte Töne von sich gibt, in den eigenen Reihen der HTS gibt es durchaus Hardliner, die ein hartes Kalifat fordern, vergleichbar mit der Taliban in Afghanistan. Dezember 2024, knapp 3 Wochen seit dem Sturz von Bashar al-Assad. Der Frieden wirkt weiterhin zerbrechlich und es bleibt unklar, was die islamistischen ehemaligen Rebellen wollen. Der Schutz von Minderheiten scheint zumindest nicht weit oben auf ihrer Agenda zu stehen. Das zeigt sich zum Beispiel im Norden und Nordosten des Landes, wo große Gebiete von den Kurden kontrolliert werden, und das wollen von der Türkei unterstützte Milizen ändern. Videoaufnahmen machen deutlich, dass einige der Milizionäre das Symbol des IS auf ihren Hemden tragen. Einer von ihnen sagt auf Nachfrage: "Wir werden weiterkämpfen, bis wir unser Land und unsere Leute dort von der Besatzung durch die Kurden befreien." Der Kämpfer gehört zu der Miliz Syrische Nationale Armee, kurz SNA. Sie geht gegen die kurdisch dominierte Selbstverwaltung vor. Der türkische Präsident Erdogan unterstützt die SNA seit Jahren militärisch und fügt den Kurden so hohe Verluste zu. Politisch verklärt Erdogan seine Aktivitäten als Kampf gegen den Terror, sofern die von Kurden geführte SDF, die Syrian Democratic Forces, als Schwesterpartei der PKK gilt.
Ins schlimmste Szenario jetzt, die alle Kurden haben Angst, weil die Türkei darf nicht die Kurdische hier in Gebieten einfach in Frieden leben. Momentan es gibt einen Krieg zwischen die Kurdische und die Gruppen gehört die Türkei. Und die anderen Länder, alle sind ohne Reaktionen. Das können wir wissen nicht, warum die anderen Länder wollen nicht in Syrien einen Frieden. Lange Zeit, es war die Kurden ohne Recht leben. Und jetzt, wir sagen, muss in Neusyrien die kurdische ihre Rechte erhalten oder bekommen. Und die anderen sagen, nein, gibt es viele Gruppen, die arabische Gruppen oder die auch die Türkei gehört, die sagen, nein, Kurden haben kein Recht.
Ohne politische Teilhabe, ohne Macht.
Wie alle andere. Das ist schwierig. Eine große Nation oder große Ethnie in Syrien, nach 13 Jahren im Krieg in Syrien, bis jetzt niemand über die kurdische Fragen hat etwas gemacht. Und das ist für unsere Kurden oder uns, die Kurden, ein bisschen oder nicht ein bisschen, das ist zu viel.
Die Syrien-Expertin Christine Hellberg wünscht sich mehr Einflussnahme westlicher PolitikerInnen auf die Türkei für eine friedliche Lösung und für ein föderales System in Syrien, das sowohl die Konflikte mit KurdInnen eindämmen, als auch vielen in die Türkei geflüchteten Menschen wieder eine Perspektive in Syrien bieten könnte. HTS und die Kurden sind bereits in Verhandlungen. Erdogan sollte seine Truppen nun ebenfalls zurückziehen und auf Handel statt auf antikurdische Propaganda setzen. Januar 2025. Eine demokratische Wahl in Syrien wird von Chara frühestens in 4 Jahren angekündigt. Es gab bereits erste Treffen mit westlichen MinisterInnen samt derer Forderung, alle ethnischen, religiösen und gesellschaftlichen Gruppen mit einzubeziehen. Dass dabei weiblichen VertreterInnen von der syrischen Führung der Handschlag verweigert wurde, ist eher das geringste Problem. Für die Mehrheit der KurdInnen wäre mittelfristig ein föderales System erstrebenswert. So sehen es auch Kuti und Assad.
Wir brauchen ein neues System, vielleicht gleich in Deutschland, ein föderales System. Das ist eine gute Lösung für Syrien.
So wie bei uns die Bundesländer?
Die Bundesländer, genau. Weil wir sind nicht bereit, die alte Erfahrung nochmal in Syrien leben. Und wir versuchen, ja okay, es gibt keine Probleme, können wir zusammenleben. Nein, ich glaube nicht. Mhm. Weil gibt es besonders die kurdische Fragen. Vielleicht die anderen können, weil alle sind arabische, mit vielen verschiedenen Gruppen. Aber die kurdischen Probleme oder kurdische Fragen und auch dösische und alawitische, er muss eine Grundlösung finden.
Wäre da nicht die Gefahr, dass es unter diesen Regionen nochmal Konflikte gibt zwischen den Gruppen?
Auf jeden Fall. Das ist neu für das syrische Volk. Ja. Ich sage so, ist es für die Föderation oder Bundesländer, ist es wirklich neu. Für mich ist es, ich sage so, ich bin mehr als mein halbes Leben hier in Europa, ist es alles, ich bin dran gewohnt, das ist ein gutes System. Aber für syrische Leute ist es kompliziert. Aber das kriegen wir hin. Wenn wir möchten, dann kriegen wir hin. Aber da muss man eigentlich wirklich auf einen Tisch zusammensetzen und dann wird das alles nochmal gut erklärt, wie das weitergemacht wird. Das kurdische Gebiet ist immer ein Fragezeichen, weil wir und unsere Gebiete, es ist reiche Gebiete. Wir haben Gas, wir haben Petrol, wir haben Wiesen. Wenn wir sagen, okay, so ein System möchten wir, die denken immer, was wir in unserem Gebiet haben. Die denken, dass wir die Petrol oder die Gas wird von uns selber nur benutzt. Da muss man eigentlich viel, viel zusammensetzen und dann erklären, was bedeutet das, wie das wird gemacht oder wie ist es mit der Ökonomie, wie wird das Gas und Petrol. Ich wünsche, dass es Syrien wie Deutschland wird. Wir leben hier im Frieden. Ich sage, nicht Deutschland ist es 100%. Ja? Es gibt auch Fehler, es gibt auch manche Sachen, aber es gibt viele gute Sachen. Ja? Und die gute Sachen können wir eben auch in Syrien machen. Natürlich brauchen wir Zeit. Wir haben eine lange Zeit eigentlich. Wir brauchen Generationen. Natürlich als Kurde wünsche ich mir nicht nur für drei Bundesland, nein, ich wünsche mir ein Kurdistan. Ja? Das ist auch liegt in meinem Herz. Ich kann nicht verstecken, ich sage alle. Aber es ist ein Traum. Vielleicht passiert in 100 Jahren oder ich, keine Ahnung wann, aber das bleibt immer in meinem Herz, Kurdistan, eigenes Land. Aber jetzt, da muss man ein bisschen logisch sein, wir leben mit dem Sura zusammen. Wir leben mit Araber, wir leben mit Alawiten, wir leben mit anderen Cherkessen, mit Turkmenistan, viele verschiedene Leute. Da muss man unser Land auf dieser Basis bauen, erstmal. Und danach kommt der nächste Schritt. Wenn das bessere Schritt kommt, dann machen wir. Dass ich einmal zurückzukehren, ohne einen mehr zu fragen, bist du Kurde, bist du gefährlich? Das wünsche ich mir eigentlich.
Ja, das wünsche ich euch auch und vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Ivan und Birja.
Thank you.
Das war die Januar-Ausgabe des Südnordfunk. Im Studio und verantwortlich für die Sendung war Eva. Wir hoffen, es gab ein paar spannende Einblicke und Erkenntnisse für euch. Die einzelnen Beiträge könnt ihr natürlich auf unseren Websites nachhören unter iz3w.org sowie rdl.de. Und die nächste Ausgabe des Südnordfunks, die gibt es am 4. Februar 2025. Bis dahin macht euch warme Gedanken und behaltet dennoch einen kühlen Kopf. Entlasten aus der Sendung will ich euch mit einem Hinweis auf die Aufzeichnung des Online-Cafés, das am 17. Dezember stattgefunden hat, zu dem Thema Zukunft und Perspektiven südnordpolitischer Medienarbeit. In dem Online-Panel diskutierten unter anderem Leonie March, Journalistin und Vorständin von Weltreporter.de, der Taz-Autor Christian Jakob sowie Julia Fernerson von Hostwriter.de und UnbiasedMedia.org. Moderiert wurde der Talk von meiner Südnordfunk-Kollegin Martina Backes. Dass die Welt medial verblasse, weil die Medien immer weniger über alle Regionen der Erde berichteten, lautete die Ausgangsthese. In dem übereinstündigen Zusammenschnitt könnt ihr weitere Thesen und Fragestellungen nachhören, aber auch, welche Ansätze den Auslandsjournalismus und insbesondere den medialen Blick auf und aus dem globalen Süden stärken könnten. Gleich kommt ein kurzer Teaser und den Link zum ganzen Zusammenschnitt, den findet ihr auf www.iz3w.org unter Aktuelles.
Also wenn wir über die Krise des kritischen und vor allem des Auslandsjournalismus sprechen, dann geht es eben nicht nur um Interesse, sondern dann geht es auch um Strukturen.
Es widerspiegelt sich die gleiche Herausforderungen wie in die sozusagen die normale Gesellschaft. Es gibt da weniger Frauen in leitende Positionen. Es gibt da weniger Journalisten mit Migrationshintergrund, Sexismus, Rassismus, was auch immer. Das passiert überall in der Gesellschaft und auch in Nachrichtenredaktionen.
Komplexe Realitäten eben trotzdem analysieren und darauf hoffen, dass durch ein Verständnis dieser Komplexität der Welt sich vielleicht auch politische Meinungsbildung mit beeinflussen lässt.
Wir sind jetzt so 7000 Journalisten von 163 Ländern.
Um den globalen Süden mache ich mir da ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, weil das geopolitische Gewicht wächst. Damit wächst auch das Interesse. Und ich bin wirklich überzeugt, dass wir jetzt eigentlich schon fast nicht mehr am globalen Süden vorankommen, aber dass es ein Trend ist, der sich fortsetzt. Also insofern denke ich, ja, wir brauchen mehr Korrespondenten.
Unsere Sprache ist anders, unsere Ausdrucksweise, unser Journalismus ist anders. Und insofern wäre sozusagen für mich auch die Frage, wie können wir solche Kooperationen stärken, dass tatsächlich ein Mehrwert entsteht mit all dem, was auch hier jetzt geballt sitzt und arbeitet.
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.